Wir wollen in der Bergpredigt Fortsetzung machen. Die Rede, die Jesus Christus vor 2000 Jahren gehalten hat, ich glaube und bin davon überzeugt, dass es eine der wichtigsten Reden ist, die diese Welt je gehört hat und die sie verändert hat und die bis heute relevant ist. Jesus erklärt in ihr, welcher Maßstab im Reiche Gottes gilt und wie sich das Miteinander der Menschen gestalten soll. Diese Rede geht zuerst einmal an seine Jünger, aber natürlich auch an das Volk, das dazuhört. Er beginnt seine Rede mit einem Glückwunsch, darüber haben wir schon nachgedacht. Glücklich ist der Mensch, der zu Gott kommt, es wird seinem Leben Sinn geben. Er erklärt dann, was die Menschen sind, die Christen, die zu ihm kommen, Licht und Salz dieser Welt. Im dritten Teil, damit haben wir uns vor einigen Wochen beschäftigt, setzt er sich mit den Juden auseinander, erklärt ihnen, welche Bedeutung hat das jüdische Gesetz. Und wie kann der Mensch heute zu Gott kommen? Eben durch den Glauben und nicht durch das Halten von Bestimmungen. Und in diesem Teil, was wir uns heute anschauen, beginnt eigentlich der Hauptteil der Rede. Zuerst einmal erklärt Jesus uns, welches Verhalten und welches Handeln bei Gott Bestand hat. Und der Leitgedanke der nächsten Predigten ist der, Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 48 nachzulesen, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Kann ich das? Aussichtslos, keine Chance. Aber das ist der Maßstab, den Gott uns setzt. Und der gilt allen Menschen in dieser Welt in gleicher Weise. Und was haben die Kirchen daraus gemacht? Sie haben daraus einen Katalog entworfen. Wie können wir denn vollkommen werden? Du musst, du musst, du musst, du musst, du musst und du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Und je nachdem, aus welcher Richtung welche Gemeinde kommt und welche Prägung sie hat, ist mal das eine Thema wichtiger als das andere. Aber allen gemeinsam ist, es wurde ein Katalog aufgestellt von Geboten und von Verboten. So meinte man, der Vollkommenheit Gottes näher zu kommen. Und Jesus streicht das mit einem Federschlag weg und sagt, nein, so geht das nicht. Und jetzt wird er einige Beispiele bringen, wo er sagt, das Gesetz im Alten Testament sagt, du sollst nicht töten zum Beispiel. Du sollst nicht zornig sein. Da werden einige Dinge kommen. Und Jesus sagt, das ist so der Maßstab, den Gott setzt. Aber ich sage euch, das beginnt ja schon viel früher. Wir werden auch noch über den Ehebruch nachdenken, nicht? Wo die Juden dachten, der Ehebruch beginnt bei der Tat. Und Jesus sagt, nein. Nicht bei der Tat, im Herzen. Und schon entdecken wir uns, oh, da haben wir alle schon irgendwie Mist gemacht. Ja, da sind wir alle nicht von frei. Das heißt, Jesus möchte deutlich machen, mit dem nackten Gesetzeserfüllung haben wir keine Chance, in die Vollkommenheit Gottes zu kommen. Sondern es geht nur in enger Verbindung mit ihm. Und die Bergpredigt versucht das immer wieder deutlich zu machen, dass nur in einer engen Verbindung zu ihm eine Möglichkeit besteht, den Anspruch Gottes zu genügen. Ein Thema wird uns heute beschäftigen und drei Themen sind es insgesamt, nicht? Unsere Beziehung zum Nächsten, unsere Beziehung zum Ehepartner und unsere Beziehung zum Feind. Jesus sagt zum Nächsten, kein Zorn, Aufrichtigkeit. Wir werden dann darüber nachdenken, was er über den Ehepartner sagt. Keine Scheidung, keine Wiederheirat und zu unseren Gegnern keine Vergeltung, sondern Liebe. Das sind die Maßstäbe. Drei Kernaussagen, die ethisch relevant sind für uns heute in unserem Handeln. Eng verbunden mit Jesus wird das gelingen können. Nehmen wir das erste Beispiel. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage euch, schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch auf einmal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen. Geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt das Opfer Gott. Einigt euch rasch mit eurem Gegner, bevor es zu spät ist und ihr vor Gericht gestellt, einem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen werdet. Ich versichere euch, ihr kommt erst wieder frei, wenn ihr eure Schuld bis auf den letzten Pfennig bezahlt habt. Töte den Mörder in dir, lebe vergebungsbereit. Das ist die Aussage, die Jesus macht. Verurteilt einander nicht. Nicht mit Worten. Auch nicht mit Gedanken. Gebt das auf. Jesus erklärt hier Gottes Gedanken zu dem Gebot, du sollst nicht töten. Es ist nicht die Hand, das Entscheidende, die etwas tut, sondern das Herz. Im Herz beginnt der Mord. Du sollst nicht töten, heißt für Jesus dein Herz, dein Mund, deine fünf Sinne und alles, was du hast. Und an dir ist, soll deinem Nächsten nicht schädlich sein. Unterlasse alles, was deinem anderen oder dem Nächsten Schaden zufügen könnte. Unterlass es. Das Gesetz sah bei Vergehen in der Tat die Todesstrafe vor. Doch Jesus sagt, es geht nicht um die Tat. Es geht um das Motiv. Warum tust du das? Schon der zornige Gedanke erfüllt den Tatbestand des Mordens. Es geht um die Herzenseinstellung, die dann schon verurteilt wird, wenn sie keine reinen Motive zum Bruder hat. Jesus beginnt also mit der Beurteilung eines Menschen an der Quelle und nicht in der ausführenden Tat. Und da muss ich ehrlich sagen, entdecke ich mich auch immer wieder. Ja, ich kenne zornige Gedanken. Ja, ich bin nicht rein von schlechten oder falschen Motiven. Ja, ich kann auch ganz böse werden, gedanklich, wenn mir jemand auf den kleinen Zeh tritt. Da ist nicht alles so rein in meinem Herzen. Und da trifft Jesus uns ganz genau mitten hinein in die Motivation unseres Denkens. Ich habe noch keinen Menschen umgebracht, kann ich voller Stolz sagen. Also das Gebot Gottes habe ich erfüllt. Aber das Gebot Jesu eben nicht. Merkt ihr? Jesus setzt die Latte höher. Er sagt, dein Motiv, auf das kommt es an. Dass ich noch keinen getötet habe, über die Latte bin ich gesprungen. 1,10 Meter schaffe ich vielleicht noch mit meinem Alter. Komme ich rüber. Ne? Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. An 10 vermute ich mal, keine Ahnung. Aber 1,80 Meter, das kriegt vielleicht der Olympiasieger noch hin, aber ich mit Sicherheit nicht mehr. Da komme ich nicht mehr rüber. Die Latte ist höher gelegt. Und Jesus legt die Latte so hoch, dass da keiner rüberkommt. Keiner von uns. Machen wir uns nichts vor. Keiner von uns. Was ist Zorn? Zorn ist der heftige, emotionale und leidenschaftliche Unwille über einen Menschen. Man regt sich über eine Person auf, macht sie so schlecht, dass an ihr nichts Gutes mehr zu finden ist. Zorn ist damit das Gegenteil von Sanftmut. Sanftmut ist die Eigenschaft, die dem anderen mit einer sanften Art dienen möchte. Zorn möchte zerstören. Zorn möchte dem anderen sagen, du bist nichts, aber ich bin was. Ja, du bist nichts, aber ich. Das Miteinander zwischen Christen wird an dieser Stelle, wo Zorn das Motiv meines Handelns wird, sehr, sehr stark belastet. Und das macht was mit Menschen, das macht was mit Beziehungen. Und wenn das nicht rechtzeitig angegangen wird, dann werden hier Beziehungen dauerhaft zerstört. Dauerhaft. Das wieder zu kippen, schafft oft die Seelsorge nicht. Das ist therapeutische Arbeit. Und wie weit eine Therapie das, was so richtig kaputt gegangen ist, wieder heil kriegt, ist auch noch die Frage. Ja. Jesus zeigt, was Zorn auslöst. Zorn, das ist die emotionale negative Erregung, führt zur Beleidigung. Indem das jetzt rauskommt und du dem anderen was Negatives sagst. Er sagt hier, du Dummkopf. Das wiederum führt zum Rufmord. Man verurteilt den anderen so sehr, lässt ihn an ihm nichts Gutes mehr. Das ist eine Form des Fluchens. Der taucht nichts. Und von dort her ist es auch nicht mehr weit, um zu töten. Und je nach Ideologie in unserer Welt gibt es genug Länder und genug auch Religionsgemeinschaften, die dann auch sagen, und jetzt greife an die Waffe und knall die ab. Oder zieh deinen Gürtel, die taugen da alle nichts. Je nachdem. Jesus zeigt, was Zorn auslöst und welche Folgen das hat. Wer Zorn nicht besiegen kann, wird nicht in persönlichen Beziehungen leben können. Man hält kritische Distanzen. Man belauert sich, um im richtigen Moment etwas zu finden, was ich gegen den anderen vorbringen kann. Immer unter dem Aspekt, ich habe Recht und du taugst nichts. Beleidigung ist nichts anderes, als es billigend in Kauf zu nehmen, dass mein Bruder oder meine Schwester durch mich Leid im Herzen zu bewältigen hat. Wer einen anderen beleidigt, fügt ihm auch Schaden zu. Und was noch schwieriger wiegt, durch die verbale Beleidigung sperre ich den anderen in meinen Käfig ein. Er kann aus eigenen Mitteln dann nicht mehr rauskommen. Und das macht das so schwierig. Ich bekomme Macht über einen Menschen und genieße diese Macht. Und bin ich ein kleiner Despot, dann kann das richtig fies werden. Und es gibt genug Ehen, die nach diesem Muster laufen. Fürchterlich. Fürchterlich. Ja. Man sperrt den anderen in sein Gefängnis ein und lässt ihn dann nicht mehr raus. Und drückt ihn von oben nach unten. Und Jesus sagt, das darf so nicht sein. Das kann aber noch schlimmer kommen. Aus dieser Beleidigung, aus diesem Käfig kann der Rufmord werden. Man beschädigt den anderen jetzt öffentlich. Luther sagt, du Narr, in seiner Übersetzung, finde ich toll, haben wir eben so auch gehört von Britta. Es bedeutet, du bist ein Hohlkopf. Du bist wertlos. Du taugst nichts. Ich brauche dich nicht. Ich kann auf dich verzichten. Wer bist du schon? Oh, was haben Christen das wunderbar verstanden, mit Menschen, mit Christen so umzugehen. Sie haben es fromm formuliert. Aber das Ergebnis ist dasselbe. Da ist jemand in Sünde gefallen. Da ist jemand so richtig auf der Nase gelegen. Meint ihr, man vergibt diesen Menschen? Ja, natürlich. Aber bitte hinten in der letzten Reihe darfst du die nächsten 30 Jahre sitzen und beweg dich. Ja, nicht. Komm als Letzter und geh als Erster. Wir sind ja Christ, wir ertragen dich, wir haben dich ja lieb, natürlich. Das haben wir alles so gemacht. Man hat Menschen vom Abendmahl ausgeschlossen, nur weil sie nicht so ticken, wie die Gemeinschaft sich das vorstellt. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und da bin ich nicht sicher, ob das nicht auch eine Form ist, wo wir dem anderen sagen, du Narr, du taugst nichts. Wir brauchen dich nicht. Aber wir müssen dich ja leider, weil wir ja gute Christen sind, ertragen. Eigentlich wären wir froh, wenn du gar nicht da wärst. So sind wir mit Menschen oft umgegangen, mit Christen. Und Jesus sagt, das geht so nicht. Das dürft ihr so nicht machen. Er verurteilt die Herzenshaltung und sagt deutlich, wer so handelt, hat mit Strafe zu rechnen. Die Begriffe von Gericht, Rat und Feuer sind zwei verschiedene oder drei verschiedene Ebenen. Ich möchte jetzt nicht auf die Strafe eingehen, ist nicht so wichtig. Aber die Bibel sagt uns unmissverständlich, helft einander wieder zurecht, wenn ihr in Sünde gefallen seid. Macht euch nicht gegenseitig platt. Verzichtet auf Machtspielchen. Ich gegen du und du gegen ich und wir und uns. Nein, das darf nicht. Das darf nicht sein. Übrigens gibt es auch Rufmord in der Gemeinde. Das gibt es auch. Dass man Leute wirklich schlecht macht. Ich erlebe das bei manchen Kollegen, wie plötzlich ein Pastor, der Heilsbringer der Gemeinde war, der Buhmann der Gemeinde wurde. Was da zum Teil gelaufen ist, das ist unter aller Würde. Jesus sagt, das geht so nicht. So dürft ihr miteinander nicht umgehen. So dürft ihr miteinander nicht umgehen. Wenn ich den anderen als wertlos betrachte, dann mache ich etwas richtig falsch. Und die Bibel sagt, Matthäus 18, Vers 15 nachzulesen, wie klären wir Prozesse? Ganz einfach. Sucht das persönliche Gespräch unter vier Augen. Klappt das nicht, nimm jemanden zur Hilfe mit. Klappt das nicht, mach es in der Gemeinde öffentlich. Im Regelfall ist das Gespräch unter vier Augen, vielleicht unter seelsorgerlicher Begleitung. Unter guten Christen führt das eigentlich immer, das ist meine Erfahrung, zu guten Ergebnissen auch. Auch zu Prozessen der Vergebung und zur Versöhnung. Drei Tipps dazu, ganz praktisch. Wie mache ich das? Wie gehe ich daran? Vermeide Ärger mit Menschen. Die Bibel sagt, liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören. Aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet und zornig werdet. Zorn kann niemals etwas bewirken, das in Gottes Augen gerecht ist, Jakobus 1, Vers 19 und 20 nachzulesen. Zorn ist die Quelle böser Taten. Verachtung, Herabsetzung, Beleidigung, Rufmord, Ausgrenzung und so weiter. Wo wir aber unseren Mund fest am Ohr Gottes haben, dort entsteht kein Zorn. Dort wird Gott immer in unserem Herzen etwas bewegen, das daraus Liebe wird. Liebe für den Nächsten, Liebe für den, der mir so schwer kommt, Liebe mit dem, den ich gar nicht so mag. Ja, die Bibel sagt auch unmissverständlich, ich muss nicht mit allen Menschen in der Sandkiste spielen. Sagt die Bibel unmissverständlich. Aber die Bibel sagt mir sehr klar, auch der, der so anders tickt als ich, den soll ich lieben und annehmen, weil er von Jesus genauso angenommen ist. Und das ist das Mindeste, was ich tun kann, oder? Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Dass ich nicht ausgrenze. Nicht ausgrenze. Liebe ist ein so wesentliches Wort im christlichen Glauben und im Handeln aneinander. Den anderen zu sehen und zu schätzen, weil Gott ihn schätzt. Und diese Sicht mir schenken lassen von Gott. Immer wieder neu. Das ist so wichtig. Ein zweiter Tipp. Schadensbegrenzung. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem Stress habe, habe ich bis morgen Abend Zeit, das zu klären. Die Sonne ist schon untergegangen. Richtig? Was ist damit gemeint? Jesus sagt, macht es zeitnah. Wir haben alle die Erfahrung gemacht, wenn wir Stress mit Menschen haben und klären das nicht zeitnah, wird das immer schwerer. Mit jedem Tag wird es schwerer, Dinge zu klären. Und wenn das sich über Wochen, über Monate oder gar über Jahre festfrisst, wird es fast unmöglich. Ja, man verliert die Sensibilität für das, was ich zu klären habe. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich um meiner Willen hier sauber bleibe. Es tut mir ja gut, wenn ich Dinge geklärt habe. Wenn ich abends ins Bett gehen kann und sagen, wow, alles okay, ich wüsste nicht, wer gegen mich ist, ich wüsste nicht, wo es Stress gibt. Ach ja, der, mit dem mag ich nicht so oder der mag mich nicht so, aber wir haben uns arrangiert, wir kommen klar. Danke, Vater im Himmel, jetzt kann ich ruhig schlafen. Versteht ihr den Gedanken, wie ich das meine? Ich glaube, das ist das, was Gott sagt. Und ein dritter Tipp dazu. Ich bin gefordert zu handeln, wo ich an den Mitchristen nicht ausstehen kann. Jesus sagt, geh zu den Betreffenden und versöhnt euch. Geh hin und versöhn dich. Lass deine Gabe am Altar liegen. Geh es hin und versöhn dich. Wenn ich weiß, da gibt es jemanden, der kann mich nicht ausstehen. Oder ich ihn nicht, je nachdem. Dann gehe ich hin. Ich erinnere mich noch gut an ein Gespräch. Das ist viele Jahre her. Das war ganz am Anfang meines Dienstes in Bergedorf. Da kam ein Bruder und sagt, Jörg, ich mag dich nicht. Du taugst in meinen Augen nichts. Ich verstehe auch nicht, warum du Pastor bist. Er hat seine Meinung über mich nicht revidiert. Er ist immer noch der Überzeugung, dass ich kein guter Pastor bin. Und dass ich auch nicht viel taug als Pastor. Aber er hat seine Liebe zu mir. Die ist okay. Um Jesu Willen. Aber wir wissen genau, wir sollten in der Gemeinde möglichst weit auseinanderarbeiten. Er dort und ich hier. Und doch lieben wir uns. Wir sind einfach zu unterschiedlich. Er hat eine ganz andere Vorstellung, wie man Gemeinde bauen kann, wie ich es habe. Und doch können wir uns lieben. Das ist nicht immer leicht. Dass daraus nichts Trennendes wird. Sondern Verständnis füreinander. Das ist nicht immer leicht. Und die Idealmethode ist das auch nicht. Aber es geht im Einzelfall mal. Fängt bei mir an, bin ich bereit, auf den anderen zuzugehen? Bin ich bereit, ein Arrangement mit dem anderen zu treffen? Prozesse der Vergebung und der Versöhnung einzuleiten? In einem zweiten Beispiel zeigt Jesus dann, wie die Beziehung zu den Menschen sich zeigt, indem wir miteinander aufrichtig und ehrlich umgehen. In den Versen 33 bis 37 nachzulesen, Kapitel 5 im Matthäusevangelium, dazwischen liegt ja noch die Geschichte mit Ehebruch und so weiter, das lasse ich jetzt mal außen vor, weil das ist im Moment, ist ein eigenes Predigtthema. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst einen Schwur nicht brechen. Du sollst die Versprechen, die du vor dem Herrn abgelegt hast, halten. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Wenn ihr sagt beim Himmel, dann ist es ein heiliger Schwur, denn der Himmel ist Gottes Thron. Und wenn ihr sagt bei der Erde, dann ist es auch ein heiliger Schwur, denn die Erde ist seine Fußbank. Und schwört auch nicht bei Jerusalem, denn Jerusalem ist eine Stadt des großen Königs. Schwört nicht einmal bei meinem Kopf, denn ihr könnt nicht ein einziges Haar auf eurem Kopf weiß oder schwarz machen. Ich sag mal, damals konnte man noch nicht färben, so wie heute, ne? Aber ihr versteht, wie es gemeint ist. Sagt einfach ja, ja oder nein, nein. Jedes Wort darüber hinaus ist vom Bösen. Jedes Wort darüber hinaus ist vom Bösen. Auch hier geht es um die Aufrichtigkeit in den Beziehungen. Es war im Alten Testament statthaft, verschiedene Ebenen des Schwörens zu haben. Wer bei Gott schwur oder bei der Erde oder beim Tempel schwur, nicht? Bei Gott musste man unbedingt einhalten, da war man verpflichtet zu. Wer dann so bei der Erde schwur, naja, das musste man nicht ganz so genau einhalten. Wer beim Tempel schwur, im Prinzip heißt es genau, das ist wertlos. Das heißt, die Juden haben das unterschiedlich gehandhabt, um sich letztendlich vor anderen damit zu rechtfertigen und um ihre Meinung mit Gott zu legitimieren. Wisst ihr, was ich in christlichen Kreisen so ganz schwer nur abkann? Ist, wenn jemand mir sagt, Gott hat mir gesagt. Frei nach dem Motto, und weil das mir gesagt hat, müsst ihr es alle tun. Das ist sowas Ähnliches. Das ist so eine ähnliche Geschichte wie hier, nur anders gelagert. Ja, dann hast du ein Totschlagargument. Was können wir denn dagegen sagen? Gar nichts. Ja, wenn Gott ihnen das gesagt hat, mir hat das nicht gesagt. Ja, und nu? Wer hat nun recht? Und die Juden haben daraus so ein System entwickelt, wie man recht haben konnte oder nicht unbedingt recht haben konnte. Und Jesus sagt, wisch das weg. Das ist alles nicht wichtig. Wisch das weg. Unaufrichtigkeit ist ihm ein absolutes Gräuel. Und Unaufrichtigkeit ist zunächst einmal ein subjektives Wahrnehmen. Ein subjektives Wahrnehmen. Nicht? Das kann die Wurzel in einer mangelnden Kommunikation haben. Das muss nicht unbedingt was mit Unaufrichtigkeit zu tun haben, sondern oft ist es eine Beziehungs- oder Sachebene, wo die Kommunikation einfach nicht gestört ist. Und wenn die Kommunikation gestört ist, dann haben wir ein Problem. Und darum sagt Jesus, redet miteinander. Redet, redet, redet. Und das Ja muss ein Ja sein, das Nein muss ein Nein sein. Und das muss klar sein für alle. Erkläre dein Ja, erkläre dein Nein. Mehr gibt's nicht. Er zwingt uns letztendlich, dass wir über unsere Beziehungen reden. Die meiste Ursache, warum Ehen in Deutschland kaputt gehen, ist nicht, weil ein Mann oder eine Frau einen Ehebruch begehen. Das ist das erst ganz am Ende, wenn das schon alles zerrüttet ist, dann beginnt das auch mal irgendwann. Sondern im Regelfall gehen die Ehen kaputt in der Kommunikation. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Man redet nicht mehr von Herz zu Herz. Die Vertrauensebene zwischen zwei Menschen, die sich ja eigentlich lieben, ist nicht mehr da. Da kann man sich zwar arrangieren, wer das Bier holt und wer das Brot kauft, klar, das kriegt man irgendwie hin. Aber die Beziehung ist im Eimer. Und Jesus sagt, genau das ist das Problem. Da nützt es ja auch nichts mit Schwören, da nützt es ja auch nichts mit Gott hat mir gesagt oder wie auch immer. Wenn die Beziehungen gestört sind, dann arbeitet es an der Beziehung. Dass ein Ja wieder ein Ja wird und ein Nein wieder ein Nein wird. Dass ihr Klarheit habt in den Beziehungen. Dass ihr aufrichtig seid in eurer Rede. Dass ihr aufrichtig seid in euren Beziehungen. Ich muss mich verlassen können auf den anderen. In allem. Das ist ganz wichtig. Menschen sind in ihrer Art vollkommen unterschiedlich. Und wir neigen oft dem anderen Unaufrichtigkeit zu unterstellen und verwechseln damit das Wort Chemie. Ja, die drei Dinge, Charakter, Kompetenz, Chemie sind ja bekannt. Charakter, das macht Gott, ich kann einen Menschen nicht verändern. Kompetenz kann nicht mehr arbeiten und Chemie regelt das Miteinander der Menschen. Wie gehen wir miteinander um? Wie ist unsere Beziehungsebene? Und wenn wir eine Beziehungsebene haben, weil wir einfach von unserer Persönlichkeit unterschiedlich sind, dann hat das noch nichts mit Unaufrichtigkeit zu tun. Sondern hat das was mit der Persönlichkeit des anderen zu tun. Und darüber müssen wir reden. Darum müssen wir lernen, einander zu verstehen in unserem Denken. Und vielleicht auch mal lernen, dass wir einander stehen lassen können, so wie wir sind oder wie wir eben nicht sind. Auch in einer Ehe. Ich kann meinen Ehepartner nicht dahin prügeln, wo ich ihn haben will. Das funktioniert nicht. Aber ich kann reden, 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 um meinen Ehepartner zu verstehen, wie er oder sie tickt. Und dann können wir einen Weg miteinander finden, wie wir unser Leben miteinander teilen. Und wenn das nicht funktioniert in einer Ehe, hat diese Ehe auch keine Zukunft. Die werden immer Stress haben. Irgendwann geht es nicht mehr. Und darum ist das Jesus so wichtig. Ja, ja und nein, nein. Ich muss verlässlich sein in meinem ganzen Leben, in meinem Reden, in meinem Handeln. Noch ein Aspekt. Manche Menschen haben ein sehr schwaches Gewissen und sie empfinden schon eine kleine Äußerung, die ich flapsig gemacht habe, als persönliche Beleidigung. Ich habe den anderen nicht beleidigt. Ich habe nur eine flapsige Äußerung gebracht. Und ich habe es auch, weiß es auch gar nicht, dass der andere sich beleidigt fühlt. Und dann zieht der andere sich beleidigt wie so eine Leberwurst zurück und sagt, der Hartung ist ein Lügner. Der ist falsch, der ist unaufrichtig. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Weil ich nicht wusste, dass der andere ein sehr schwaches Gewissen hat, diesen Witz hätte ich mit dem anderen nicht machen dürfen. Dieses Wort hätte ich so nicht verwenden dürfen. Ich erkläre euch da ein kleines Beispiel. Das ist mir wirklich passiert. In meinem vorletzten Gemeindedienst in Neuwied. Neuwied ist nicht Norddeutschland. Logisch, ne? Mitteldeutschland. Und die verstehen nicht unseren Humor, den wir so haben. Und wenn ich zum Beispiel sage, das habe ich mal bei der Verabschiedung eines Gemeindegliedes gesagt, auch an der Tür, tschüss, tschüss, mein solchen Dern. Das verstehen wir hier im Norden, was das heißt, ne? Und keiner wird sich darüber aufregen. Die Dame dort hat das nicht verstanden und Dern hat sie als Dirne verstanden. Habe ich irgendwas Böses gemeint oder gewollt? Nein, ich habe sie liebevoll und herzlich verabschiedet. Und sie hat natürlich Dirne verstanden und das als eine persönliche Beleidigung gewertet. Der Jörg ist unmöglich. Sie hat auch nicht mit mir geredet. Das war der Fehler. Ich habe sie an dem Punkt verletzt. Klar. Das wurde mir dann von jemandem angetragen, da bin ich hin und gesagt, ich bin Norddeutsch, tut mir leid. Weißt du, was das bedeutet? Dann war alles geklärt. Aber durch so ein Kleinkram kann richtig Sand ins Getriebe kommen. Weil ich den anderen mit einem Wort nur verletzt habe, weil sein Gewissen, weil er da nicht drüber stehen kann. Ja, merkt ihr den Gedanken? Jesus möchte gern die Eindeutigkeit im Reden. Das Ja muss Ja sein, das Nein muss Nein sein. Verlässlichkeit, vertrauensvoll. Und er verbietet jede Art von Heuchelei. Ich muss ehrlich sein vor den Menschen. Ich muss aufrichtig sein. Darf ich jetzt gar keinen Witz mehr reißen? Würde mir sehr schwer fallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch, das darf ich. Natürlich darf ich das. Dürfen wir auch mal einen flotten Spruch bringen? Auch das dürfen wir. Wenn es der Beziehung dienlich ist und wir miteinander herzlich lachen können. Ne? Britta will mich immer verhauen, ich weiß, aber das ist ihr bislang noch nicht geglückt. Aber irgendwann wird das wohl mal passieren, vermutlich, was ich mal Haue kriege hier, ja. Ne? Aber ich muss das auch wissen. Die müssen uns auch verstehen in unserer Art, wie wir miteinander umgehen. Und ich darf in meiner Art nicht verletzend sein. Ich muss auch wissen, wo darf ich auch mal einen flotten Spruch loswerden und wo ist das definitiv nicht passend. Definitiv nicht passend. Ja. Das hat auch etwas mit der Umgangsform von Menschen zu tun. Würzen wir die Beziehung auch mit Lachen und würzen wir die Beziehung auch mit Fröhlichkeit und würzen wir die Beziehung auch damit, dass Menschen sich sicher fühlen. Ja. Dass man einfach weiß, ich bin hier angenommen. Ich bin hier angenommen. Und das ist ein Auftrag, den wir Christen haben. Hier seid ihr angenommen. Hier dürft ihr sicher sein. Hier seid ihr zu Hause. In dieser Gemeinschaft seid ihr zu Hause. Warum? Weil Gott uns liebt. Und weil Gott uns den Auftrag gibt, dass wir einander lieben sollen. Und wenn Jesus sagt, ihr sollt nicht schwören, dann bezieht sich das auf diese Form des alttestamentlichen Verhaltens. Jesus ist nicht grundsätzlich gegen den Eid. Er selbst sagt ja auch unter Eid sogar etwas aus, wenn wir unter Matthäus 26, Vers 63 nachlesen, wo er dem Hohepriester unter Eid etwas sagt. Selbstverständlich. Darum geht es nicht. Und manchmal werden wir sogar gezwungen, einen Eid abzulegen. Zum Beispiel vor Gericht. Das ist dann auch in Ordnung. Töte den Mörder in dir. Das ist das Thema. Den Text habe ich gar nicht gegeben, ne? Da ist er nochmal. Auf der Folie hier, nicht? Töte den Mörder in dir. Nimm dein Herz in die Zucht, dass es Liebe produziert. Achtung und Respekt vor dem Nächsten. Das war unser Thema. Dass Beziehungen auch Belastungsproben aushalten können. Und ich ermutige uns, wo wir uns entdeckt haben heute, wo der Geist Gottes uns vielleicht irgendwo erwischt hat, ermutige ich euch, ne? Dass wir auch diese Beziehung, an den Beziehungen arbeiten. Tut es einfach. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte schließen. Pastor Stockmeier, vor vielen Jahren, hat das überliefert, hielt auf einer großen Konferenz einen Vortrag. Und der hinterließ einen ganz tiefen Eindruck. Sein zweiter Redner war ein bisschen sauer, dass Pastor Stockmeyer ihm die Show gestohlen hat. Manchmal ist das ja so, ne? Und dann reißt er mit niederschmetternder Kritik diese Rede auseinander. Zerpflückt sie. So richtig, du hast keine Ahnung, aber ich weiß es. Sowas gibt's ja auch. Das gibt's nicht nur in der Politik, das gibt's auch in christlichen Kreisen. Anschließend musste dieser zweite Redner losfahren zum Bahnhof, um seinen Zug zu kriegen. Und plötzlich läuft los, nicht, und hört er hinter sich Schritte. Da kommt der Pastor Stockmeyer, nimmt ihn seinen Koffer ab, bringt ihn den zum Bahnhof, stellt ihn in den Zug rein, verabschiedet sich ganz herzlich von diesem zweiten Redner und geht zur Konferenz zurück, um seinen dritten Vortrag zu halten. Dauert nicht lange, dann kommt dieser zweite Redner wieder, bat sichtlich bewegt um das Wort und hat sich ganz, ganz herzlich entschuldigt über das, was er da getan hatte in seiner ersten Rede. Das ist so eine Geschichte, wo ich sage, da hat der Geist Gottes gewirkt. Da ist seine Beziehung wieder in Ordnung gekommen. Aber es beginnt mit mir, es beginnt mit mir ganz persönlich. Und ich möchte uns ermutigen, dass der Geist Gottes unseren eigenen Geist in die Zucht nimmt. Und das hat uns befähigt, so zu handeln, wie es vor Gott recht ist. Dazu ermutige ich uns und dazu ermutige uns Gott. Gott segne uns dabei. Amen.